Du sitzt am Küchentisch. Neben dir dampft der Kaffee. Draußen zwitschert ein Vogel und du blätterst gedankenverloren in einem Atlas. Jemand fragt dich, und wohin willst du als nächstes? Du zuckst mit den Schultern. Ach, irgendwo nach Timbuktu halt. Timbuktu, das klingt nach dem Ende der Welt. Nach einem Ort, den man gar nicht erst erreichen will, weil er sowieso nur eine Floskel ist. Doch genau das macht es spannend, denn Timbuktu ist real und war einmal das, was man sich heute von einer Weltstadt nur wünschen kann. Reich gebildet, geheimnisvoll. Du hörst den Off the Path Daily, deinen Podcast für ferne Orte, große Geschichten und die Magie des Reisens, auch wenn man gerade nicht reisen kann. Ich bin Sebastian Canaves und dein Guide auf dieser Reise. Timbuktu liegt im heutigen Mali, an der Schwelle zwischen der Sahelzone und der Sahara, nicht weit vom gewundenen Lauf des Nigerflusses. Heute schwer zugänglich und politisch instabil, war die Stadt einst ein Zentrum, das Karawanen aus Nordafrika, Händler vom Golf von Guinea und Gelehrte aus dem Nahen Osten anzog. Eine Schnittstelle von Wüste, Wissen und Wohlstand. Die Wurzeln Timbuktus reichen zurück ins 11. Jahrhundert, als Tuareg-Nomaden an einer Wasserstelle ein Lager errichteten. Aus dieser Raststätte wuchs im Laufe der Jahrhunderte eine Stadt, spätestens unter dem Einfluss des Mali-Reichs im 14. Jahrhundert. Die Handelsrouten der Sahara verbanden Timbuktu mit fernen Märkten. Salz aus den Minen von Taoudeni wurden gegen Gold, Elfenbein und vor allem gegen Bücher getauscht. Der Handel war das Rückgrat. Aber das Herz schlug für die Wissenschaft. Stell dir die Stadt in ihrer Blütezeit vor. Eng verwinkelte Gassen, Häuser aus sonnengetrocknetem Lehm, bunt gekleidete Händler, die Waren aus ganz Afrika anbieten. Gewürze, Stoffe, Musikinstrumente, Manuskripte. In der Mittagszeit klingt der Ruf des Muezzins durch die Straßen und in den Innenhöfen der Moscheen sitzen Gelehrte im Schatten, vertieft in Diskussionen über Sternenkonstellationen oder Koranauslegungen. Timbuktu war lebendig, geschäftigt und geprägt von einer ruhigen intellektuellen Atmosphäre. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde Timbuktu zur intellektuellen Hauptstadt Westafrikas. Die berühmte Sankore-Moschee, eine Universität und Moschee in einem, galt als Zentrum des Lernens. Bis zu 25.000 Studierende sollen hier eingeschrieben gewesen sein. Eine Zahl, die selbst europäische Universitäten jener Zeit übertraf. Man lehrte Theologie, Astronomie, Medizin, Mathematik, Grammatik und Recht. Die Texte wurden in sorgfältiger Kalligraphie auf Leder oder Pergament geschrieben, mit Tinte aus Pflanzen und Ruß. Viele Manuskripte entstanden in Arabisch, einige in lokalen Sprachen wie Songhai oder Tamashek. Bis heute werden einige dieser Bücher von Familien in privaten Bibliotheken gehütet, als kulturelle Erbstücke und Beweise eines goldenen Zeitalters afrikanischer Gelehrsamkeit. Ein besonders wertvolles Buch konnte damals den Gegenwert von 3 Kamelen kosten. Nicht wegen des Einbandes, sondern wegen des Wissens, das es enthielt. Manuskripte wurden weiter vererbt, verschenkt, manchmal sogar als Mitgift bei Hochzeiten übergeben. Neben Sankore entstanden 2 weitere bedeutende Moscheen, Djungereber und Sidi Yahia. Gebaut aus Lehm, Palmholz und natürlichen Pigmenten, gehörten sie zu den eindrucksvollsten Beispielen westafrikanischer Sakralarchitektur. Ihre massiven Holzbalken ragen wie Finger aus den Fassaden, ihre Minarette wirken fast wie verwitwerte Wüstentürme. Seit 1988 stehen sie unter UNESCO-Schutz. Während die Männer in den Lehrhäusern saßen, prägten Frauen das wirtschaftliche Leben der Stadt mit. Viele führten eigene Marktstände, einige waren selbst belesen und bewahrten in ihren Familienhandschriften jahrhundertealtes Wissen. Nicht selten über Pflanzenheilkunde, Geburtshilfe oder Rechtsfragen des Alltags. Ein Name steht wie kein zweiter für den Aufstieg der Stadt. Mansa Musa, Herrscher des Mali-Reichs. Als er 1324 auf Pilgerreise nach Mekka ging, war sein Tross so groß und prunkvoll, dass er im gesamten Mittelmeerraum für Furore sorgte. In Ägypten verschenkte er so viel Gold, dass es die dortige Währung entwertete. Und er erzählte von seiner Heimat, von Timbuktu, von einer Stadt voller Reichtum und Gelehrsamkeit. Europa spitzte die Ohren. Nach der Werbung geht es spannend weiter. Diese ermöglicht uns, jeden Tag eine kostenlose Folge hier zu veröffentlichen. Also vielen Dank, dass du dir auch diese anhörst. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist es jetzt an der Zeit. Doch während in Timbuktu Bücher mehr galten als Gold, blieb die Stadt für viele Europäer ein Ort des Hörensagens. Immer wieder versuchten Abenteurer und Forscher, die verbotene Stadt zu erreichen. Viele scheiterten an der Hitze, Hunger oder den politischen Spannungen der Region. Erst 1853 betrat der deutsche Afrikaforscher Heinrich Barth Timbuktu, verkleidet als muslimischer Gelehrter, um nicht aufzufallen. Nach monatelanger Reise durch die Wüste kam er an. Was er fand, war keine glänzende Metropole, sondern eine bescheidene Stadt aus Sand und Lehm. Mit übervollen Bibliotheken, gastfreundlichen Gelehrten und einem ganz eigenen Stolz. Warum sagen wir also heute irgendwo in Timbuktu? Vermutlich, weil Timbuktu für viele nie ein echter Ort war, sondern ein Symbol. Ein Symbol für das Ferne, das Unbekannte, das nie Erreichbare. Für einen Traum, der in alten Atlanten verzeichnet war, aber immer jenseits des Horizonts blieb. Der Mythos lebt, doch die Realität ist heute leider auch eine andere. Seit 2012 leidet Timbuktu unter den Folgen politischer Instabilität. Islamistische Milizen zerstörten Teile des Weltkulturerbes, darunter Mausoleen und tausende wertvolle Manuskripte. Nur durch mutige Rettungsaktionen konnten zehntausende Texte in Sicherheit gebracht werden. Die Lage in Mali, die bleibt weiter angespannt. Reisen nach Timbuktu, derzeit eher unwahrscheinlich und unmöglich. Es ist eine Stadt, über die man leider nur aus der Ferne sprechen kann.